Hallo und herzlich willkommen zu The Pet Food Family, der Podcast. Die unter euch, die immer dabei sind, werden ihre Stimme gleich sehr, sehr schnell wiedererkennen. Denn das ist die Stimme der Tiere vom Argenhof. Heute geht es aber um sie als Person, denn wir haben schon in der Folge vom Argenhof mitbekommen, dass sie uns eine ganze Menge zu erzählen hat. Sie hat so unendlich viel erlebt und trägt so viel in sich, was sie heute ein Stück mit uns teilen möchte. Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt und sage an der Stelle einfach nur noch Hallo und herzlich willkommen, Christiane Rohn. Hallo Christiane.
Hallo lieber Jan.
Ich freue mich sehr, du hast in der Folge über den Argenhof den Tieren deine Stimme geschenkt. Und heute schenkst du sie dir selbst. Und da freue ich mich sehr drauf.
Ich probiere es mal.
Wir durften über dich schon ein bisschen was in der Folge über den Argenhof erfahren, weil der Argenhof und du, ihr seid einfach sehr stark miteinander verbunden. Und ich behaupte mal, dass ein Großteil deines Lebens durch den Argenhof mitbestimmt wird oder ausgemacht wird.
Absolut, ja.
Starten wir so, wer ist Christiane Rohn heute? Und gehen dann den ganzen Weg zurück.
Das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Frage. Also, wer bin ich heute? Heute bin ich jemand, der ganz, ganz viel erlebt hat und erleben durfte. Und von wunderschönen Dingen bis vielleicht auch nicht so schönen Dingen. Und ich bin wirklich für jeden Moment extrem dankbar. Also, ich glaube, ich bin heute einfach nur extrem dankbar. Also, das ist Christiane.
Was für ein Anfang, was ist dankbar für dich? Wie definierst du das?
Einfach, dass ich so leben darf, wie ich es hier tue. Ich habe, wie soll ich sagen, den größten Sinn in meinem Leben. Jede Minute, jeder Tag, den ich verbringe, den ich mache, also wo ich überhaupt sein kann, ist für mich extrem sinnvoll. Und das gibt mir... Also dafür bin ich extrem dankbar und unglaublich viel Kraft und Motivation, so weiterzumachen. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich so viele Menschen an meiner Seite habe, die mit mir das möglich machen. Also weil alleine wäre das alles überhaupt nicht möglich. Ich bin unglaublich dankbar, dass Menschen das unterstützen. Und ich bin ganz, ganz arg dankbar, dass ich so sein darf, wie ich bin.
Eine coole Frage, die ich immer wieder höre, wenn wir beiden uns... Und das wird nie vorkommen, weil wir beide keine Zeit dafür haben, aber auf einer Gartenparty so ganz entspannt bei einem Glas Champagner kennenlernen würden. Und ich würde dich fragen, was machst du beruflich? Was würdest du antworten?
Was mache ich beruflich? Würde ich sagen, für viele Menschen und Tiere da zu sein.
Krass. Und wie gestaltet sich das dann im Alltag?
Also mein Alltag ist bestimmt eigentlich von Ehrenamt. Also, weil ich bin ehrenamtlich für den Argenhof natürlich da und ich bin ehrenamtlich in der Rettungshundearbeit tätig. Und das kleine wenige, was ich dann noch Zeit habe, muss ich Geld, also oder mache ich zum Geld verdienen. Und das ist vielleicht ein bisschen anders wie bei anderen Menschen. Also brauche ich dieses Zeitfenster, das relativ klein ist, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, der aber nicht wirklich groß ist. Also ich brauche nicht so ganz viel Geld für mich selber.
Lass uns da aber starten. Was macht diesen kleinen Teil aus? Also womit verdienst du dein Geld?
Ich verdiene mein Geld hauptsächlich durch Seminare, durch Ausbildungsmodule und durch Beratungen.
Zum Thema Hund im weitesten Sinne?
Ja, Hunde und Pferde.
Inhalt?
Inhalt ist einfach, ich würd sagen, ein ganz großer Bereich ist die Intelligenzförderung, die Selbstbewusstseinsförderung und natürlich alles, was mit extremen Emotionen zu tun hat, wie Angst und Aggression.
Wie kommt man dahin, genau das als Inhalt seiner beruflichen Tätigkeit zu machen?
Das ist einfach entstanden, dadurch, dass ich im Prinzip ohne eigentlich zu wissen, als Jugendliche angefangen habe, mich für Tiere einzusetzen, die nirgendwo anders eine Chance bekommen oder eben kurz vor der Einschläferung standen. Und ich die bei mir aufgenommen habe, wusste ich, ich muss irgendwie Geld verdienen. Ich habe das anfangs über die Kunst gemacht und es ist aber dann aufgrund der Erfahrungen, die ich mit den Tieren gemacht habe und über dieses extreme Leben, das ich führe, natürlich so entstanden, dass Menschen Interesse daran hatten und natürlich auch gefragt haben, wie ich das mache. Gerade mit gefährlichen Hunden dann umzugehen oder wie können die ihre Ängste und Aggressionen bewältigen. Und das habe ich dann angefangen, ja, Menschen zu erklären.
Von heute ganz an den Anfang. Wie kommt man dazu, als junges Mädchen, als junge Frau, sich dafür einzusetzen und dafür zu begeistern und zu interessieren?
Also ich denke, ganz arg geprägt bin ich durch meinen Großvater, weil bei dem war ich sehr viel und der hat Sumpfschildkröten gerettet. Und er hat in seinem Garten Teich, nach dem Zweiten Weltkrieg war es so, dass viele Menschen in ganz, ganz kleinen Terrarien Sumpfschildkröten hatten, wo die konnten sich nicht mal umdrehen. Also die waren in ganz, und für meinen Großvater war das ein ganz großes, also das fand er ganz furchtbar. Der hat versucht, den Menschen diese Sumpfschildkröten abzukaufen oder hat sich einfach für diese Sumpfschildkröten eingesetzt und hat dann auch in der Schweiz ein Park gegründet, wo die dann im Prinzip ausgebildet werden können. Und der hat sich immer schon für auch Wildtiere und so weiter sehr interessiert. Und meine Tante, also die Tochter von ihm, hat im Prinzip bei Konrad Lorenz studiert, ja, und Verhaltensforschung gemacht und ist da extrem tätig gewesen im Wildtierschutz. Und ich bin da drin aufgewachsen. Das andere war aber, dass ich immer schon in Tierheimen mitgeholfen habe, von Jugendliche an, und da eben mit Hunden konfrontiert wurde, die keine Lebenschance bekommen haben und die dann eingeschläfert worden wären, einfach weil es gar nicht anders ging. Sie waren nicht vermittelbar, also das wollte im Leben kein Tierheim machen, aber die müssen ja im Prinzip wieder weitere Plätze stellen und Tiere aufnehmen, und dann war das so. Und da habe ich beschlossen, dass ich den Tieren helfen will.
Weißt du noch, was das gefühlstechnisch mit dir gemacht hat, das erste Mal mit solchen Hunden in Berührung zu kommen?
Ja, weil ich aber gar nicht wusste, also ich würde sagen, da wo ich 16 Jahre alt war, war mir die Gefahr gar nicht bewusst. Also ich glaube, das ist alles erst viel später gekommen. Also mir war die Gefahr gar nicht bewusst und ich habe immer gedacht, wenn man lieb zu Tieren ist, sind die auch lieb zu einem. Also ich war in dem Alter sicher noch sehr naiv. Und ich fand einfach, dass es wichtig ist, wie mein Großvater auch, den Tieren zu helfen. Und aber Gedanken über mein Leben oder ob ich da irgendwie schwer gebissen werden würde, das habe ich mir nicht gemacht. Was mir aber dann sicher passiert ist. Aber immer aus eigener Schuld, und ich glaube, deswegen habe ich nie Angst bekommen.
Relativ schnell am Anfang oder hat es lange gedauert, bis es das erste Mal passiert ist?
Also es ist dann entstanden, wo ich in Druck gekommen bin. Also da, wo ich für mich irgendwo helfen konnte, ist das nicht passiert. Aber da, wo man mich dann angerufen hat, und da war ich relativ jung, 19, 20 Jahre, ob ich da helfen könnte oder was auch immer, und ich unter Druck kam, da ist es dann passiert. Also beispielsweise einmal hätte ich einen Hund aus einer Wohnung rausholen sollen, und ich bin an, da war aber auch Polizei und so weiter dabei, an die Tür gelaufen, und ich hätte nur hinhören müssen, um zu merken, dass es sich nicht um einen Hund handelt, sondern um mehrere. Aber da war ich zu aufgeregt vielleicht, habe nicht hingehört und bin in den Raum reingelaufen und bin dann von drei Hunden gebissen worden.
Dein größtes Learning aus dieser Situation im Nachgang?
Ist immer achtsam bleiben und zuhören, vor allem zuhören.
Und jetzt hast du es eben schon angeschnitten, du bist nie den Hunden dann bös, weil du sagst, unterm Strich war es mein Fehler. Da
ja,
auch?
Na, es gibt ja gar nie einen Grund. Also ich bin ja einfach in diese Wohnung reingelaufen. Da ist vorher der Mensch verhaftet worden. Die Hunde waren, der Mensch ist weggenommen worden. Sie haben die Aggression gemerkt. Die haben natürlich also sich selbst verteidigen wollen und natürlich auch den Raum. Und waren sicher sehr verzweifelt. Also das verstehe ich total, dass die mich gebissen haben. Und ich bin dankbar, dass sie mich nicht umgebracht haben.
Als 19-Jährige hast du schon so gedacht? Also ich frage, weil jetzt wollte ich mir selber schönreden und gerade sagen, mein 19. Lebensjahr ist noch nicht so lange her, aber doch, ist leider auch schon wirklich lange her. Schade. Also ich weiß, ich habe als 19-Jähriger anders gedacht.
Nee, ich habe so gedacht, ja.
Krass.
Also für mich war klar, dass ich da total selbst, ich glaube, sonst hätte ich auch die ganze Arbeit und die ganzen weiteren Jahre nicht machen können.
Dann passiert sowas und am nächsten Morgen steht man auf und macht trotzdem weiter?
Ja, ich muss ja meinen, ich habe ja da schon Tiere gehabt und musste die natürlich versorgen. Aber das waren keine leichten Verletzungen.
Verrückt. körperlich ist der Schaden klar, aber seelisch hat es keine Narben hinterlassen, wie man so schön sagt.
Doch, es macht sicher immer mit einem etwas so, dass ich wirklich für mein Leben gelernt habe, zuzuhören. Egal ob Menschen oder Tieren. Aber das war der Moment, wo ganz klar war, Christiane, man kann nicht einfach meinen, man kann überall hinlaufen und jeder mag einen oder was auch immer, sondern einfach zuzuhören.
Bis heute beibehalten. Zuhören, eine der wichtigsten Eigenschaften, die man haben kann.
Ja, bin ich der Meinung, ja.
Wie höre ich einem Tier zu?
Wirklich zuhören. Also nicht immer nur das meinen, was ich denke, hören zu wollen. Also das ist für mich der große Unterschied. Sondern, also ich glaube, das geht nur über Gleichwertigkeit. Also ist mein, dass ich in, und dass unsere Sprache gemeinsam ist. Ich habe also für mich ganz klar festgestellt, es ist egal, mit welchem Tier ich umgehe, im Grunde genommen sprechen wir gleich. Also wenn wir jetzt nur körpersprachlich miteinander umgehen würden, würdest du gleich sprechen wie ein Hund, ähnlich. Also ein Hund kommuniziert auch über Blickkontakt. Ein Hund kommuniziert, wenn er aufgeregt ist, mancher über größer machen, wie wir auch. Also das ist für mich kein Unterschied.
Also ist Zuhören für dich mehr als nur mit dem Ohr?
Ja, mit allen Sinnen.
Wie schaffst du es, mit Tieren zu kommunizieren, die ja, also logischerweise, andere Sinne stärker ausgeprägt haben als wir? Und daher ja, also in meiner Wahrnehmung, auf andere Dinge einen größeren Fokus legen, als wir es tun.
Also ich mache einfach einen Unterschied zwischen, also wenn Tiere in sozialen Verbänden zusammenleben, es macht uns eins alle gleich, und zwar das ist die Anpassungsfähigkeit. Wir können nur sozial zusammenleben, wenn wir anpassungsfähig sind. Und das bedeutet, dass es artübergreifend ist. Also wenn ich jetzt hier sehe, unsere Krähen sind mit Rehen befreundet, unsere Pferde mit Hühnern, das ist alles artübergreifend. Warum kann ich als Mensch dann nicht mit einem Pferd befreundet sein? Natürlich kann ich das. Artübergreifend, und auch wenn die Sinne, wenn jetzt beispielsweise ein Hund besser riecht wie ich, dann ist klar, dann nimmt er vieles mit seiner Nase wahr und ich nehme vielleicht manches mit meinen Augen besser wahr. Aber dann können wir uns ja super ausgleichen.
Bist du mit einem Tier genauso befreundet wie mit einem Menschen?
Ja, also auf jeden Fall. Also ich bin mit Tieren genauso befreundet wie mit Menschen. Es ist manchmal mit Menschen durch die Sprache, die wir haben, komplizierter. Weil es können dadurch Missverständnisse leichter passieren.
Das ist ja super spannend. Du sagst, zwischen Menschen, die dieselbe Sprache sprechen, passieren eher Missverständnisse als zwischen zwei artfremden Geschöpfen, die nicht dieselbe Sprache sprechen.
Ja, wenn man sich verständigen kann. Also wenn artübergreifend Verständigung da ist, also wenn jetzt es ist manchmal auch keine Verständigung möglich, wenn nämlich jemand richtig Angst hat. Aber das meine ich jetzt nicht. Wenn ich befreundet bin, also weil du gerade gefragt hast, wenn ich befreundet mit einem Tier bin, bin ich genauso befreundet wie mit einem Menschen, aber durch die Sprache, wobei Tiere unsere Sprache sehr gut verstehen, also extrem gut, also ich kann auch mit ganzen Sätzen mit Hunden reden oder mit Pferden, ist es dennoch so, dass unsere Sprache manchmal unser Miteinander kompliziert macht. Ja, so empfinde ich es.
Hunde und Pferde sind deine Lieblingstiere?
Nein, ich habe kein Lieblingstier. Also keine Lieblingstierart,
ja, sagen wir es so. Okay, dann direkt die nächste Frage. Wenn es keine Lieblingstierart ist, aber ja scheinbar schon ein spezielles Tier, was dein Lieblingstier ist?
Ja, es ist im Prinzip, wie soll ich sagen, wie ein ganz, ganz guter Freund. Mit den Tieren, wo ich ganz, ganz eng zusammenlebe, die ich in- und auswendig kenne, genauso die, wie die mich so gut kennen, mit allen Stärken und Schwächen natürlich. Und mein Tier, was ich unglaublich vermisse, ist mein lieber Duff.
Wenn du magst, erzähl uns, wer Duff war.
Duff war einer, wie soll ich sagen, von vielen Tieren, die mir über den Weg gelaufen sind, aber wir waren unglaublich eng verbunden. Also es war ein Hund, mit dem ich auch in der Rettungshundeausbildung war. Es war mein Hund, also wobei ich glaube, dass man kein Leben besitzen kann. Mhm. Aber es war der, wo mit mir ganz eng verbunden war. Ja, und wir haben einfach fast 18 Jahre miteinander verbracht und erst letztes Jahr gestorben.
Wie entsteht so eine enge Verbindung, deiner Meinung nach?
wer mit mir eng verbunden sein möchte, und es ist völlig egal, ob Tier oder Mensch, muss erstens mal mir unglaublich viel Freiraum oder Freiheit geben und ja, ist vielleicht öfters mal, ich weiß nicht, wie ich es richtig ausdrücken kann, aber also ich glaube, er muss wahnsinnig viel Rücksicht nehmen können, ein Stück weit, weil wenn jetzt hier zum Beispiel ein neuer Hund ankommt, der extreme Themen hat für sein Leben oder was auch immer und ich damit viel beschäftigt bin, das ist etwas, wo mir ein ganz großes schlechtes Gewissen macht, wo ich oft kein eigenes Tier an meiner Seite haben möchte. Weil, also und immer mit dem Eigen meine ich nicht, dass ich das besitze, sondern es ist einfach an meiner Seite, ich bin verantwortlich und dann habe ich oft ein schlechtes Gewissen. Und der DAF hat die Fähigkeit gehabt, mir immer zu sagen, dass ich kein schlechtes Gewissen haben brauche, dass er sehr gut auch ohne mich zurechtkommt, dass er nicht abhängig von mir ist. Und das ist für mich etwas, was für mich ein Riesengeschenk ist, weil ich ganz schlimm finde, wenn jemand abhängig ist.
So witzig, jetzt hast du mein Weekend beschrieben. 1:1. Der gibt mir genau das. So krass. Der ist auch nicht abhängig von mir. Mhm. Null. Der freut sich, wenn wir zusammen Zeit verbringen. Genau. Und wenn er merkt oder sieht, dass ich was anderes machen muss, dann kommt der immer mal vorbei,
ja,
und fragt, ob es noch dauert oder ob es jetzt geht. Mhm. Und wenn er merkt, dass es nicht geht, dann ist es okay.
Genau.
Dann wartet der weiter. Oder genau. Macht sein Ding. Er genau. Wartet nicht immer, ja?
Genau. Ja.
Und das ist 1:1. Das ist ja. So krass. Der merkt auch sofort, wenn schwierige Tiere in Anführungsstrichen da sind, er gibt ihnen sofort den Raum, den sie brauchen, genau. Oder er geht da rein, wo er glaubt, dass es helfen könnte. Der scheut dann auch nicht dem Konflikt oder selber auch mal seine Maske abzunehmen oder wie auch immer wir es titulieren wollen, um seinem Gegenüber zu helfen. Und das finde ich großartig.
Eben, und das ist wirklich, weil so wie du es jetzt sagst, der DAF hat einfach mir geholfen, den anderen geholfen und er war einfach da und war aber auch immer zufrieden, wenn er mit anderen sein konnte.
Was hat es über all die Jahre mit dir gemacht, immer auf Tiere zu stoßen, die irgendwo anders nicht mehr erwünscht waren?
Also ich merke das ja nicht nur bei Tieren, sondern auch bei Menschen. Ich finde, also das, was mich sehr, sehr traurig macht, ist, dass man immer über die Funktion bewertet wird und dass Menschen unglaublich viel bewerten. Dass ob etwas gut ist oder nicht gut ist und vor allem dann auch immer von sich selbst ablenken und sagen, also es ist ja immer der andere schuld. Das macht mich einfach sehr, ja, ist, aber ich habe einen gesunden Abstand dazu. Ich glaube, ich könnte unsere Arbeit hier nicht tagtäglich machen, wenn ich das persönlich nehmen würde oder wenn ich das so persönlich an mich ranlassen würde. Und auch da sage ich mir, die Menschen sind so, wie sie sind und ich lasse sie so, wie sie sind.
Und die Tiere, also die sind ja nicht so geboren. Die sind dann ja dahin getrieben. Und da probierst du ja schon, sie wieder zurückzuholen oder abzuholen,
Es
besser zu machen.
Ja, genau. Also was heißt besser zu machen? Ich versuche ihnen für sich selbst das bestmöglichste Leben zu geben. Also wo sie selber entscheiden können. Also für mich ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass sie das Selbstbewusstsein, also wirklich das Bewusstsein für sich selber entdecken. Und auch Entscheidungen treffen können. Die meisten Tiere haben nie gelernt, eine Entscheidung für sich treffen zu dürfen. Und dass sie das können und auch eben drüber reden können über ihre Wünsche und über ihre Bedürfnisse. Das ist meine Hauptarbeit.
Selbstbewusstsein heißt für dich, sich selbstbewusst sein.
Ja.
Wie schaffe ich das bei einem Hund?
Also jeder Hund hat ein Ich-Gefühl. Jeder Hund weiß, wer er ist und findet seinen Raum auch, also ist ja logisch, weiß, wer er in der Gruppe ist und damit hat er auch ein Bewusstsein für sich. Also kann ja gar nicht anders sein. Wenn ich mir nicht bewusst über mich selber bin, könnte ich mich ja auch gar nicht anpassen und ich könnte mich auch nicht innerhalb einem sozialen System oder in einer Gruppe bewegen und mich von anderen unterscheiden zu können. Und wichtig ist einfach, bin ich in einem derartigen Anpassungsdruck, dass ich gar nicht mehr selber weiß, wer ich bin oder was ich mir wünsche? Oder ist mein Raum so groß, dass ich mir sehr wohl Gedanken machen könnte, was für mich wichtig ist?
Das heißt, für dich ist der Raum Also wenn es zu Konflikten in einer Gruppe kommt, ist der Raum für das eigene Ich zu klein.
Ja.
Und dann geht es im ersten Schritt darum, Raum zu schaffen.
Ich meine das jetzt aber, wie soll ich sagen, also bildlich.
Genau, ist mir schon klar.
Ja, Raum und vor allem, dass mir zugehört wird und dass ich auch sprechen darf. Also in dem Moment, wo ich nicht sprechen kann, auch nicht über meine Ängste sprechen kann und wo wenn mir keiner zuhört, was will ich, dann komme ich in Not. Und ich glaube, das passiert, diese erlernte Hilflosigkeit ist ein Riesenproblem. Und es gibt ganz, ganz viele Tiere, vor allem bei Hunden mit dem großen Will to Please, die dann zum Aufgeben neigen, die eben sich selbst aufgeben und sich dem Ganzen fügen. Und logisch, also es gibt niemand, der so anpassungsfähig ist wie Hunde, würde ich mal so sagen. Deswegen glaube ich, dass 98% aller Hunde irgendwann, wenn sie nicht sprechen dürfen, aufgeben.
Wie sagst du Hunden, dass sie bei dir sprechen dürfen?
Ich sag das denen nicht, ich lasse sie einfach. Also ich antworte und in dem Moment, wo ich auf Kleinigkeiten antworte, merken sie schon, dass sie sprechen. Also ich muss ja sie erstmal aufmerksam machen, dass sie sprechen.
Das heißt, die Hunde kommen mit einem "Ich darf nicht sprechen" bei dir an und ihre erste Erfahrung ist dann eigentlich: ach krass, man darf das doch.
So, oder sie sprechen viel zu extrem. Also dadurch, dass sie ja nie sprechen durften, also sagen wir es einfach logischer, dann ist es so, dass sie bei Kleinigkeiten im Prinzip beißen würden. Also nehmen wir einen Hund jetzt, wie der Nemo, der bei uns angekommen ist, für den war seine Individualdistanz 2 Meter und wenn du da näher, hätte er dich umgebracht. Also fertig. Also für ihn war Menschen... Also da hat er ist sofort an den Hals gegangen und er wusste auch, wie das geht. Und dann war klar, dass er hat nur im Prinzip mir mit dem Blick gesagt, dass es bei mir auch so sein wird. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich komme nicht 2 Meter näher an dich hin. Dann sage ich, jetzt müssen wir Kompromisse suchen. Wie kann ich dann das Futter dir hinstellen?
Das heißt, im ersten Schritt geht es dann auch erstmal um Akzeptieren?
Ich akzeptiere das. Ja, ich respektiere das. Jetzt muss ich mir nur überlegen, also der Hund muss jeden Tag raus, der Hund muss jeden Tag gefüttert werden und jetzt muss ich mir Lösungen suchen. So, und jetzt frage ich ihn. Dann wird er mir am Anfang nicht antworten, weil er keine Ahnung hat, was, wenn ich frage, ja, wie kann ich dir dein Futter hin, dann guckt er mich an und sagt, auf jeden Fall nicht näher kommen.
Genau.
Ja. Okay, also dann muss ich mir eine Lösung finden und die ist bei jedem Hund ganz unterschiedlich. Also da war es dann so, dass ich gesagt habe, also ich komme nicht näher, aber ich muss jetzt mit einem Stock den Riegel aufmachen und dir das Futter reinschieben, okay? Das können wir jetzt heute Abend machen und morgen früh müssen wir uns was anderes überlegen, weil du musst hier rauskommen, also ich baue dir eine Schleuse. Ja, und dann mache ich alles, damit ich dem Hund die Möglichkeit gebe. Und irgendwann merkt er, also dass ich zum Beispiel vielleicht mal zu nah war und dann erschrecke und sage Entschuldigung. Und dann sagt er, mache ich manchmal auch mit Absicht, sagt er, ja, ist nicht so schlimm.
Also geht es darum, Grenzen zu verschieben?
Ja, und einfach zu gucken. Vielleicht sagt er an einem Tag noch, ja, Gott sei Dank sagst du Entschuldigung. Und vielleicht am nächsten Tag sagt er, es nicht ganz so schlimm. Wir können es mal auf 1,5 Meter reduzieren.
Und dann ist der größte Schritt schon gemacht, wenn Kommunikation wiederhergestellt ist.
Genau.
Jetzt gibst du Seminare. Wie häufig erlebst du dann, dass es keine Kommunikation zwischen Mensch und Hund gibt, obwohl der Mensch dem festen Glauben unterliegt, dass er gut mit seinem Hund kommuniziert oder auf jeden Fall mal kommuniziert?
Das ist meistens dann der Fall, wenn die Menschen technisch mit Hunden umgehen. Also viele Erziehungsmethoden sind auf Technik oder basieren auf Technik. Das heißt, wenn dann. Also wenn der Hund das macht, dann kriegt er zum Beispiel, also ich belohne auch, gell? Also ich belohne mit Futter und ich mache alles. Also für mich gibt es nicht immer nur ein Wenn-Dann, also sondern für mich ist logisch wie bei Menschen auch. Also es sind Situationen anders, ich mache vielleicht die gleiche Handbewegung, meine aber was ganz anderes. Und ich glaube, diese Vielfalt zu sehen, das ist das, was ich versuche, Kommunikation ist für mich wie das Leben selbst, Vielfalt. Also wir lachen zum Beispiel auf 100 verschiedene Arten. Wir lächeln hämisch, wir lächeln jemand freundlich an, wir lächeln, wenn wir aggressiv sind, wenn wir unsicher sind. Also allein nur unser Lächeln hat 100.000 verschiedene Bedeutungen. Und das versuche ich den Menschen zu erklären, auch bei, das ist genau gleich wie bei Tieren. Also es heißt nicht, wenn ein Hund so guckt, dass dann das passieren wird. Krass. Ich muss die Gesamtsituation sehen und zudem ist dann noch jeder unterschiedlich.
Woher hast du all dieses Wissen?
Also ich glaube, ich habe ganz, ganz viel durch meine Tante schon gelernt. Dann habe ich, dadurch, dass ich immer an Tieren so interessiert war, natürlich unglaublich viele Ausbildungsmethoden, Lehrmeister gehabt, in ganz vielen unterschiedlichen Richtungen, egal ob in der Landwirtschaft, in der Hundeausbildung. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich bei so vielen Menschen lernen durfte. Und ich habe natürlich das eigene, also meine größten Lehrmeister, das hört sich immer so komisch an, aber waren natürlich die Tiere selbst. Also ich bin hier immer auf mich alleine mit unserem ganzen Team gestellt, aber ich musste mir so viel überlegen und mit jedem neuen Hund, den ich hier auf den Hof bekomme, gibt es manchmal Ähnlichkeiten, aber ganz oft stehe ich wieder da wie ganz am Anfang. Ich sage, das habe ich noch nie erlebt. Also ja, habe ich keine Ahnung. Ich muss mir jetzt was überlegen.
Eins meiner größten Themen in meinem Leben, mir selber immer wieder zu verzeihen, wenn ich unbewusst eine Grenze überschritten habe, die ich nicht hätte überschreiten sollen. Wie gehst du damit um? Also wie verzeihst du dir selbst, wenn du merkst, oh, das war nicht gut, was ich gemacht habe für mein Gegenüber?
Also erstens mal entschuldige ich mich immer beim Gegenüber, das ist das Erste. Und dann versuche ich darüber zu reden. Und ich versuche natürlich auch Konsequenzen zu ziehen, also dass mir das nicht nochmal passiert. Also für mich ist immer, wenn mir ein Fehler im Leben passiert, dass ich versuche, also es passiert mir manchmal auch, dass ich es mehrfach mache, aber ich versuche es nicht mehrfach zu machen und daraus zu lernen. Also ich glaube, diese Offenheit, immer lernen zu können, das ganze Leben lang, das ist ganz wichtig.
Krass, kannst du dich an den Moment erinnern, wo man dich das erste Mal nach deinem Rat gefragt hat?
Ja.
Wie war das, auf einmal mit seiner Meinung in den Mittelpunkt gerückt zu werden und eine Wichtigkeit zu bekommen über da, oder für das, was man da macht?
Also als ich das erste Mal um Rat gefragt worden bin, bin ich nicht in den Mittelpunkt gerückt worden, sondern das war für mich eigentlich eine schreckliche Erfahrung, weil man wollte nur, also du hast mich jetzt nach dem ersten Mal gefragt, nur wissen, um mir dann eins auf der Deckel zu geben. Und das war für mich, also ich habe lange Zeit und es ist bis heute so immer sehr viel Selbstzweifel. Also das war für mich sehr schlimm. Also weil es passiert mir bis heute, dass ich, wenn ich, das ist ein roter Faden in meinem Leben, wenn ich etwas erkläre, gerade mit Tieren sprechen oder das nehmen viele Leute, verstehen das nicht, also dass ich das nicht esoterisch meine oder wie auch immer und dass ich ganz oft sehr viel Kritik dafür kriege. Aber inzwischen macht es mir nichts. Also das macht mir nichts mehr.
Weil?
Weil ich das zu viel gehört habe und zu viel Argumente dagegen habe.
Hört sich das Gegenüber die Argumente an oder geht es einfach nur um die Kritik an sich?
Ich glaube oft. Aber es ist auch, man muss einfach so sehen, ich lebe ein ganz extremes Leben, was vielleicht nicht immer auch verstanden wird. Und ja, also für mich ist das auch gar nicht schlimm, man muss das ja auch nicht gut finden. Also überhaupt nicht, ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, dass man das hier alles gut finden muss und auch meine Arbeit nicht.
Gab es jemals den Punkt irgendwo, dass es kein extremes Leben geworden wäre, sondern ein in Anführungsstrichen normales Leben?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich glaube, extremer denke. Also ich weiß nicht, also ich habe das angefangen und damit bin ich in eine Richtung gelaufen, wo ich ja auch, ich war ja verantwortlich für die Tiere, ich kann ja nicht einfach umdrehen. Ich kann nicht einfach sagen, oh, mir macht das heute keinen Spaß mehr. Das geht nicht. Und damit habe ich Lösungen und ich glaube, wenn mir das nicht bis heute jeden Tag Freude machen würde, könnte ich es nicht.
Also einmal ja heißt in deinem Leben ja.
Nicht immer, aber in dem Punkt ja.
Hätte ich die 19-jährige Christiane damals gefragt, ob das hier irgendwann mal das Ziel von dem Ganzen ist, was hätte sie geantwortet?
Nein.
Sondern, was wäre das?
Ich habe gar nicht, keine Vorstellung davon gehabt. Also nein, also ich hätte mit 19 hätte ich gedacht, ja, ich helfe Tieren. Aber ich habe an keinen Hof gedacht oder an vielleicht noch an einen Hof, ja, aber nicht an so einen großen Lebenshof. Nein, das, ich hätte nie gedacht, dass ich das überhaupt schaffen könnte. Also nein, da bin ich viel zu selbstzweifelnd. Also nie hätte ich glauben können, dass ich das schaffen kann. Wobei es in meinem Leben immer geht nicht, gibt's nicht. Also es war schon immer so, dass es klar war, wenn ich was machen möchte, dann mache ich's. Also auch richtig.
Mit was für einem Gefühl gehst du heute über den Hof, wenn du den Hof in Bezug auf dich selber dann wahrnimmst oder spiegelst?
Ich bin sehr, sehr glücklich, dass es diesen Ort gibt. Dieser Ort ist mir immens wichtig, also weil es einfach ein Ort der Sicherheit ist. Und ich gehe trotzdem jeden Tag kritisch über diesen Hof. Ich versuche immer eher zu schauen, ob es jemandem nicht gut geht oder ob wir etwas besser machen können. Ich ruhe mich nicht gerne auf etwas aus. Also ich gehe jeden Tag kritisch über den Hof.
Wer schaut in deinem Leben darauf, dass es dir gut geht?
Viele.
Das ist gut.
Also erstens mal viele Tiere, dann auch viele Menschen, wie mein Mann und viel, also wirklich gute Freunde.
Wenn es zu privat wird, sagst du es. Wie ehrlich bist du in der Antwort auf die Frage, wie es dir geht? Weil ich mir das schon vorstelle, also letzten Endes stehst du auch vorne und ziehst das Ding. Und wenn es allen anderen schlecht geht, wirst du dich nicht hinstellen und sagen, mir geht es auch schlecht. Sondern wahrscheinlich ja eher versuchen dann, dafür zu sorgen, dass es allen anderen auch wieder gut geht.
Mhm. Aber ich kann auch ehrlich zugeben, wenn es mir schlecht geht.
Schon immer?
Nein, aber inzwischen schon.
Krass. Das ist so viel ich in dem, was du sagst. Deswegen muss ich das fragen, damit ich ein paar Learnings daraus mitnehme und schneller vielleicht an den Punkt komme, wo du heute bist.
Ja, ich finde es ganz, ganz wichtig, weil in dem Moment, also es gibt vor allem zwei Denkweisen in mir. Also wenn du jetzt so viel Verantwortung hast für so viele Lebewesen, also es sind ja einerseits die Tiere und andererseits auch die Menschen, die hier sind, dann ist es so, dass ich eigentlich nicht gerne mag, wenn es mir schlecht geht. Also lasse ich das ja schon gar nicht zu. Das ist mal das Erste. Aber wenn dann irgendwann mein Körper mal sagt, du Christian, jetzt ist hier mal aber wirklich Schluss, dann kann ich inzwischen auch sagen, jetzt geht's mir gerade mal schlecht. Ich war bisher in der glücklichen Lage, dass ich dann auch nicht lange brauche. Also, aber vielleicht wird es jetzt im Alter anders. Ich bin gespannt.
Was heißt Verantwortung für dich? Großes Wort.
Also erstens mal ist Antwort drin. Also das heißt wieder zuhören und antworten. Und das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Und Verantwortung bedeutet, dass ich eine Antwort habe für die Probleme und die Themen, die wir hier haben. Also das ist für mich Verantwortung. Das heißt, ich bin eigentlich immer damit beschäftigt, Lösungen zu finden.
Und deswegen geht es immer weiter, weil du permanent auf der Suche nach der nächsten Antwort bist.
Ich weiß es nicht, ob es immer weitergeht, aber ich hoffe es, ja.
Ich habe einen Podcast gehört und da ging es um die Definition von Burnout. Weit hergeholt, aber ich habe es dann ganz weit runtergebrochen und die Antwort war, keine für sich gute Antwort auf die Zukunft zu haben. Mhm. Und dann habe ich so auf ganz viele Sachen für mich runtergebrochen und gedacht, ja, das ist so. Mhm. Immer in dem Moment, wo die gute Antwort für die Zukunft fehlt, fängt es an, schwierig zu werden.
Ja. Aber man findet auch eine Antwort in ganz schwierigen Situationen. Also ich war mehrfach in meinem Leben in ganz schwierigen Situationen. Und ich suche dann nach der Antwort und die findet man dann auch.
Wie suchst du danach? Was sind deine Strategien?
Also mehrere Strategien. Erstens mal suche ich für mich. Also ich suche viele Lösungswege. Dann habe ich immer Menschen, denen ihren Rat ich suche. Also und ich spreche darüber. Also ich spreche mit ganz unterschiedlichen Menschen auch, die nichts mit dem Argenhof zu tun haben. Und dann meistens kommt irgendwoher eine Lösung.
Krass. Wie gehst du mit dieser Zeit davor um? Ist es Verzweiflung oder ist es wirklich die ganze Zeit dieser feste Glauben daran, nee, diese Lösung wird kommen, es ist halt nur die Frage, wann?
Es beinhaltet beides. Also für mich einmal weiß ich, dass irgendwann eine Lösung kommt. Aber natürlich bin ich auch verzweifelt, ist ja logisch. Ja. Also gerade wenn Geld knapp wird, wenn Schwierigkeiten von außen kommen. Mit was ich ein Riesenproblem habe, sind eben mit, wie soll ich sagen, mit Auseinandersetzungen, wo ich merke, ich finde keine Lösung. Also wenn jetzt zum Beispiel Menschen, also wenn man Streitgespräche hat oder ich bin absolut der Meinung, jeder kann eine andere Meinung haben, aber sich gegenseitig kaputt zu machen, mit sowas habe ich Riesenprobleme.
Auch auf Tiere bezogen?
Ja, klar, ganz arg. Also das wollte ich nie, dass es jemand passiert.
Wie oft passiert es, dass ihr oder dass du mit einem Tier keine Lösung findest?
Gott sei Dank selten. Aber ist uns auch schon passiert. Und dann muss ich für das Tier woanders eine Lösung finden. Und deswegen ist auch wichtig, dass man immer Menschen von außen da hat, die einen anderen Blickwinkel haben, die wirklich eine andere Meinung haben, vielleicht auch eine ganz andere Denkweise. Und dann mir wieder Ideen geben. Also ich glaube, nur so kann das gehen.
Wie viel Stolz ist in dir, wenn du über den Hof gehst?
Also Stolz, glaube ich, ist das falsche Wort. Also ich bin froh, dass es diesen Ort gibt.
Du hast es jetzt schon zweimal gesagt. Ist dieser Ort dein Zuhause?
Ja, ja.
Definier mal Zuhause für dich.
Zuhause ist, weil ich hier also mich zu Hause fühle. Also das ist meine Familie. Die Menschen, die Tiere hier sind ja ganz viele, also nicht alle, aber viele Familienmitglieder. Und ich, deswegen, weil du anfangs gefragt hast, ob Tiere genauso meine Freunde sind. Ja, natürlich. Es sind meine Freunde, es sind wir kämpfen hier zusammen. Wir haben uns, also es ist ein Ort, wo wir im Prinzip alle so sein können, wie wir sind. Und das ist zu Hause.
Das heißt, es ist ein Zuhause von ganz vielen und nicht von dir und alle anderen sind Gäste.
Nee, es ist ein Zuhause von ganz vielen und ich bin ein Teil davon.
Krass, ich glaube, ich kenne wenig Menschen, die mit mehr Tieren zusammenleben als du. Probier uns ein bisschen zu beschreiben, wie das ist. Also ich wohne auch mit vielen Tieren zusammen. Im Vergleich zu hier sind es nicht viele, aber was ist das für ein Gefühl, mit so vielen Tieren unter einem Dach zu wohnen?
Ja, es ist, also, wie soll ich sagen, es ist so wie in der Familie auch. Manchmal nervt man sich, manchmal streitet man, manchmal ist halt einer traurig und macht nicht mit oder kein, und dann sind wir wieder alle ganz glücklich oder es ist einfach wie in einer normalen Familie. Und so sehe ich das Leben. Also deswegen, ich bin so auch, wie ich bin. Also das heißt, nicht, dass ich, deswegen sind manche Menschen immer so erstaunt. Es kann auch mal sein, dass ich rumbrülle. Und mal Mensch oder Tier mal anschreie und sage, hier ist mal Schluss oder was, jetzt ist hier meine Grenze erreicht. Aber so ist es natürlich auch. Benjamin schreit jetzt gerade auch die ganze Zeit und ich weiß nicht, was er hat. Im Normalfall würde ich jetzt rausgehen und fragen, was.
Wenn du möchtest, kannst du das gerne machen.
Alles gut. Aber ja, also ich glaube, das ist was sehr, sehr Schönes, wenn man sich drauf einlässt. Wenn man es aber so sieht, nicht, dass die alle abhängig von mir sind, weil sie sind nicht alle abhängig von mir. Also hier sind so viele Menschen, es sind so viele, also das war mir immer eins der wichtigsten Dinge überhaupt, dass ich ersetzbar bin. Also das ist lebenswichtig.
Bist du's?
Ja. Bin ich überzeugt von, dass ich ersetzbar bin, ja logisch.
Jetzt sofort?
Jetzt sofort ja, auf Dauer gesehen bräuchte ich jemanden, der den Hof übernimmt.
Ja, jetzt müssen wir schnell das Thema wechseln. Wir wollten eigentlich, oder im Ursprung sind wir gerade gestartet mit diesem kleinen Anteil, mit dem du dein Geld verdienst. Wir haben sehr schnell gemerkt, okay, das ist irgendwie nicht trennbar, weil wir waren schnell dann doch wieder bei dem ganzen Leben. Lass uns noch eben die anderen beiden Bereiche anschauen, weil ich sie auch super spannend finde und sie uns viel über dich erzählen. Du sagst, du bist ehrenamtlich in der Rettungshundearbeit tätig. Was machst du da?
Also ich bilde Hunde aus und mache natürlich mit denen Prüfungen und gehe auf Einsätze.
Hunde vom Argenhof?
Ja.
Hunde, die irgendwo anders nicht mehr gewollt waren und die nicht mehr in die Gesellschaft oder in das Leben gepasst haben, das schafft ihr hier, dass die dann anderen Menschen helfen können.
Wenn sie es selber wollen. Also natürlich mit vollem Mitspracherecht, sie müssen es nicht. Ja.
Krass. Was ist es für dich, wenn Hunde suchen?
Ihre Leidenschaft. Also das ist die größte Leidenschaft von vielen Hunden, nicht von allen. Aber das ist im Prinzip, wir jagen Menschen. Also wir tun ihnen nichts, aber wir jagen Menschen, die sich irgendwo verstecken.
Und was ist dein Anteil an diesem Spiel Spaß?
Dass ich der Helfer bin und sage, wo wir jagen. Also es ist ernst. Also wir, ja. Das ist ja, wir, es geht ja um Menschenleben retten.
Ja.
Und das ist für die Hunde, die mit mir in Einsätzen sind, eine riesengroße, sinnvolle, nicht nur Beschäftigung, sondern ein Lebensinhalt. Also weil meine Hunde wissen sehr wohl, also sie sind ja nicht doof, ob wir jetzt im Training sind, ja, oder im Einsatz oder was auch immer. Und auch wenn wir in Einsätzen ja fast nie irgendjemand finden, Gott sei Dank, also in ja, dem Sinn, aber sind die Hunde deswegen nie frustriert. Also, sondern sie wissen sehr genau, dass wir in einem Einsatz sind.
Und die Drucksituation, alleine aufgrund dessen, dass es ein Einsatz ist, wird schon höher sein,
ja,
wenn man sich die Wichtigkeit dahinter vorstellt. Wie gehst du damit um? Auch dem Hund zu sagen, ey, auch wenn hier jetzt gerade aus der Entfernung betrachtet mehr Druck herrscht, für dich herrscht eigentlich kein Druck. Oder herrscht für den Hund dann auch ein gewisser Druck?
Natürlich. Also für mich und den Hund herrscht Druck.
Und wie geht ihr damit um als Team?
Absolutes Mitspracherecht. Wenn der Hund sagt, ich schaffe das nicht, mir ist das Gelände zu extrem oder dies, dann muss er das auch nicht. Also das ist, oder ich suche für Lösungen. Wie können wir das gestalten, dass wir das schaffen können? Das ist für mich das Allerwichtigste, dass dieser Hund, wir sind ein Team. Und manchmal, also im Moment ist es ja meistens so, dass ich es nicht schaffe. Also weil wir waren in den letzten Suchgebieten, die waren solche Steilhänge, dass ich so lahm meinem Hund, also dass der ja die ganze Zeit auf mich warten musste. Und dann muss ich auch irgendwann fragen, können wir noch weiter suchen? Sagt er, ja, wenn du an einer Stelle bleibst und ich nicht dauernd Angst um dich haben muss, dann kann ich suchen.
Ach krass.
Ja, und so muss man sich halt verständigen. Weil ich bin da abgerutscht und hingefallen, danach ist mein Hund keine 5 Meter mehr weg und hat immer gesagt, ich glaube, ich passe eher auf dich auf. Und bis ich dann sage, bitte, ich mach langsam, aber du machst weiter.
Und dann sind wir wieder bei Vertrauen. Ja. Er muss dir vertrauen, dass du so sehr auf dich selber, ja, aufpasst,
genau,
dass er dir glauben kann, dass, ja, er seinen Job, genau, machen kann.
Genau.
Wie viel Prozent deines Lebens nimmt das ein, dieses Ehrenamt?
Viel, weil das ist ein großer Teil wieder vom Argenhof. Also weil viele Hunde haben wahnsinnig Spaß an dieser Arbeit. Das heißt nicht, dass sie alle irgendwann Prüfung machen oder auch alle Rettungshunde werden. Nein, aber die Sucharbeit an sich, egal ob Mantrailing oder Flächensuche und so weiter, macht einfach unglaublich vielen Hunden Spaß. Und gerade die, wo energiegeladen sind. Und dann bieten wir das an und dann machen wir das auch viel. Und ich lerne mit jedem Hund dazu.
Was lernst du?
Beispielsweise mich zurückzunehmen in bestimmten Situationen, dann aber auch punktgenau präsent zu sein. Wann welcher Hund beispielsweise welche Wünsche auch hat und an mich und genauso andersrum, wie ich mich aber auch genauso, also gleichwertig, mich ausdrücken kann. Und mir ist auch manchmal wichtig, ist, dass beispielsweise ein Hund nicht so riesige Radien läuft und so weiter, dass ich mehr höre an der Glocke, wo er ist und so weiter, dass ich das auch sagen darf. Und dass wir so zusammenkommen, das ist für mich Team sein.
Und dann über das einzelne Mensch-Hund-Team hinaus natürlich auch in dieser Konstellation dieser ganzen Staffel.
Ja, genau.
Spannend. Welche, ja, Funktion hast du in der Staffel?
Also jetzt im Moment bin ich einfach nur Hundeführung glücklich. Früher war ich stellvertretende Bereitschaftsleiterin und Ausbilderin.
Ja, weil du bestimmt früher auch einfach noch viel mehr Zeit hattest als heute.
Jetzt bin ich einfach glücklich, dass ich Hunde ausbilden darf.
Geht es in allen Bereichen gerade darum, dich ein bisschen zurückzunehmen?
Ich versuche es. Ja.
Kommen wir zu dem dritten Bereich, weil ich glaube, dass er prozentual gesehen in deinem Leben den größten Platz einnimmt. Dein Ehrenamt auf dem Argenhof, das ist ja nicht dein Beruf, den, oder dein Job, den du hier machst.
Nein, 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 nein. Das ist, also bezahlter Beruf ist was anderes. Nein, das ist auch Ehrenamt, ja, logisch.
Naja, du sagst logisch, also so logisch ist es nicht. Andere Leute verdienen ja hier ihr Geld.
Ja, das finde ich richtig. Bloß ich jetzt als erste Vorsitzende von dem Verein möchte kein Geld für das, was ich tue, oder bekomme.
Warum nicht?
Weil das für mich ein Grundsatz war, wo ich das alles begonnen habe. Also für mich war immer ganz wichtig, ich möchte das immer nicht tun müssen, um mein Leben, mein Leben zu gestalten, sondern ich kann das jeden Tag tun.
Was waren weitere Grundsätze?
Wie meinst du?
So für dein Leben. Das war einer.
Und für mich ist ein ganz großer Grundsatz, dass das, was ich tue, Sinn macht. Für mich und auch für andere. Und dass ich glücklich auch sein kann. Also das ist für mich wichtig, dass ich mein Leben so leben darf und kann, dass ich glücklich sein kann.
Wie sieht deine, oder anders, wenn du deinen Posten verlassen würdest und du müsstest den jetzt ausschreiben, wie würde so eine Stellenausschreibung dafür aussehen?
Dass ich den verrücktesten Menschen suche? der nicht ganz so viel materielle Ansprüche hat und der gerne für andere da ist. Ja, und deren Ort für einen Ort verantwortlich sein möchte, der wirklich Sicherheit bedeutet.
Sicherheit ist dir wichtig?
Sicherheit und ein friedliches Zusammenleben. Sicherheit jetzt nicht, dass ich da jetzt, Sicherheit ist für mich ein ganz freies Wort. Also sich sicher fühlen, das, was wir in Deutschland wirklich bisher tun dürfen, ist ja ein großes Privileg. Und deswegen ist es ein großes Wort für mich. Es gibt ganz viele Lebewesen, die sich nie sicher fühlen dürfen.
Müssen wir uns das häufiger mal bewusst machen, dass wir uns sicher fühlen dürfen?
Ja, ich mache mir das jeden Tag bewusst. Also wie viele Menschen haben nie die Möglichkeit, so etwas zu machen, wie ich es hier tun darf? Und wie viele Menschen dürfen überhaupt gar kein sinnvolles Leben führen, weil sie gar nie die Möglichkeit dafür haben? Und das bedeutet Sicherheit. Und darum ist mir das Wort, ich habe die Sicherheit, dass ich das kann.
Wirst du, solange du mit dem Argo verbunden sein wirst, erste Vorsitzende sein oder wird es irgendwann den Moment geben, dass jemand anderes deine Fußstapfen neu ausfüllt und du aber weiter in einer anderen Tätigkeit hierbleiben wirst? Oder sagst du, nein, das ist dann dieser Schnitt und dann bin ich raus, in Anführungsstrichen?
Da gebe ich meinem Nachfolger komplettes Mitspracherecht. Also ich kann sehr gut loslassen, auch wenn man sich, also das weiß ich, und ich würde das ganz offen gestalten. Wenn wir gut zusammenarbeiten können, muss ich niemals einen ersten Vorsitz haben. Also um Himmels Willen, das ist mir überhaupt nicht wichtig. Also mir ist die tägliche Arbeit wichtig. Und ich wäre eingeschränkt da, um mitzuhelfen. Aber je nachdem, wie wir natürlich, weil ich möchte ja auch, dass nicht jemand meine Fußstapfen übernehmen muss, weil das geht in dem Sinn gar nicht, sondern dass er die persönliche Freiheit hat, sein Leben zu führen. So wie er sich das auch ein Stück weit vorstellt für das gesamte Projekt. Und drum würde ich das unterstützen.
Wie viel Christiane Rohn stecken im Argenhof und wie viel Argenhof stecken in Christiane Rohn?
Ich glaube, alles beides komplett ausgefüllt. Also ich wüsste nicht, also natürlich, da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Also Argenhof ist ein Stück weit mein Leben und ich gehöre natürlich auch zum Argenhof, aber ich glaube ganz sicher, dass ich ersetzbar bin. Also der Argenhof braucht mich weniger, wie ich wahrscheinlich ein Stück weit den Argenhof.
Ich nutze die Zeit und stelle dir noch eine private Frage, die mich selber sehr interessiert. Glaubst du, dass wir uns manchmal verlaufen müssen und scheitern müssen, um erst dahin zu kommen, wo wir hingehören?
Ja, nicht zwangsläufig, aber ja. Also ich glaube, man muss erst wissen, wie eine andere Seite im Leben aussieht, um das schätzen zu können, was man dann schlussendlich hat. Und es macht einen, natürlich scheitern macht einen stark. Also wenn man es schafft, über etwas hinwegzukommen, oder ich bin zweimal schwer gescheitert in meinem Leben und habe dem aber nicht ganz so viel Raum gegeben, sondern bin weitergegangen und das hat mich bestärkt. und viel stärker gemacht.
Jetzt beziehen wir es sofort wieder auf die Tiere. Glaubst du, es macht sie auch viel stärker, wenn sie, ist ja nicht ihr Scheitern, aber das Scheitern ihres vorherigen Lebens oder bisherigen Lebens, wenn sie das überwinden, macht es sie auch stärker?
Wenn sie es bewältigen können. Wenn sie da drin unterstützt werden, so wie es bei mir auch war. Also ich glaube, wenn man traumatisierende Erlebnisse hat, dass man ein Stück weit jemand braucht, der der einen begleitet.
Jetzt bist du so jemand, der die Tiere begleitet und das über Jahrzehnte schon. Welche Veränderungen kannst du wahrnehmen im Verlauf der Zeit, wenn du so auf Traumata schaust, mit denen Tiere bei dir ankommen?
Dass die ein Stück weit, also früher sind Tiere, würde ich jetzt mal insgesamt härter behandelt worden, aber bewältigbarer. Es war in sich klarer, warum. Heute ist für ganz viele Menschen und Tiere überhaupt nicht mehr verständlich, was passiert und warum beispielsweise Bestrafungen stattfinden und so weiter. Und das beinhaltet eine riesen Überforderung. Und ich glaube, diese große Überforderung von ganz vielen, auch nicht wissen, was ist jetzt eine Regel und was ist keine und wann kommt eine Regel und wann nicht. Das, also zum Beispiel, wenn man jetzt, viele Menschen sagen ja, wenn der Hund einmal aufs Sofa darf, dann will der immer da drauf. Das ist totaler Quatsch, weil meine Hunde dürfen bei mir überall hin. Und wenn ich woanders bin, frage ich erstmal, ob die da aufs Sofa dürfen. Und dann wissen die schon an meiner Frage und an der Antwort, ob sie das da dürfen oder nicht. Das heißt nicht, dass sie es nie probieren werden. Aber sie wissen schon ganz genau, dass wir uns woanders anders benehmen. Und so war, bin ich erzogen worden. Ich glaube, so viel gibt man ein Stück weit auch weiter, wie man selber gelebt hat. Also meine Eltern haben mir unglaublich viel Freiheit zu Hause gelassen. Aber wenn wir woanders waren, war es ihnen immer sehr wichtig, dass wir uns da benehmen können. Und so ist es ein Stück weit das, was ich an unsere Tiere auch weitergeben sage. Ihr könnt hier alles tun und lassen, was ihr wollt. Aber wenn wir woanders sind, dann fragen wir erstmal. Und ich glaube, das ist so wichtig, auch für die Menschen zu Hause. Also es kann zu Hause unmöglich für ein Tier, egal jetzt ob Pferd oder Schwein oder Hund, 100.000 Regeln geben, also was man alles nicht darf. Weil ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich die Antwort, was darf ich? Und was kann ich einfach machen und wo kann ich mal mich sein und wo kann ich Zeit und Raum vergessen? Und das braucht jedes Tier ganz genauso wie Menschen auch.
Und warum ist es dann so häufig andersrum?
Weil Menschen Tiere immer als so etwas ganz anderes erleben, also eine andere Art und damit in eine Technik verfallen. Und dann sich selber solche Zwänge auferlegen und weil wir ja immer mit der Angst spielen. Wenn du das nicht tust, passiert das. Also wenn der Hund nicht seinen festen Platz im Raum hat, wird er von dem ganzen Haus, keine Ahnung, sich sein Eigentum da nehmen. Es ist immer, man spielt immer mit der Angst. Wenn du den Hund inkonsequent behandelst, dann wird er dich später beißen. Also ich bin die Inkonsequenz in Person. Also würde ich jetzt mal so sagen. Also wenn manchmal ist mir das völlig egal, was die alles tun. Und manchmal sage ich, jetzt habe ich hier Blätter auf dem Tisch, jetzt müsst ihr kurz mal nicht über Tische und Stühle springen. Aber in sich bin ich nicht unberechenbar. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, diese Berechenbarkeit von jemand und dass die genau wissen, okay, das ist jetzt wichtig, das ist mir jetzt wichtig. Mir sind die Blätter auf dem Tisch gerade ausnahmsweise mal wichtig.
Wäre das dein größter Tipp an alle Tierhalter? Ist auch so, ne? Ist ja auch schon schwierig. Vielleicht da mal vorweg. Wie bezeichnest du Menschen, die mit Tieren zusammenleben?
Menschen, die mit Tieren zusammenleben.
Sehr gut. Ja. Wäre das dein größter Tipp an alle Menschen, die mit Tieren zusammenleben?
Ja, erstens mal das Leben gleichwertig zu sehen. Also, dass jedes Tier genauso eine Lebensberechtigung hat und mit der Berechtigung aber auch ein Sein, also Mitspracherecht hat. Das ist das Erste, was ich sage, dass man den Tieren auch mal zuhört. Ja, und dass man berechenbar ist.
Wenn wir uns in 5 Jahren hier wieder treffen und ich dich frage, wie die letzten 5 Jahre waren, was sagst du dann?
Hab ich keine Ahnung, hoffentlich schön. Und hoffentlich gibt's uns da noch.
Cool. Dann sage ich bis in 5 Jahren.
Ich freue mich riesig.
Bedanke mich für den sehr, sehr tiefen Einblick. Ich glaube, wer hier richtig zuhört, kann dich sehr, sehr nahbar erleben und kann viel von dir erfahren. Du hast mir gerade ganz viele Antworten auf Fragen gegeben, die ich in meinem Leben habe. Danke.
Ich danke dir, Jan, ganz, ganz arg.
Tschüss, ihr Lieben.